ARD Radio Festival. Jazz.
Moment mal, Bebop, das waren doch jene nervösen Phrasen, die kaum jemand im Kopf behalten, geschweige denn nachsingen konnte. Verrückte Melodielinien über den Akkorden von Standards, harmonische Extravaganzen und vertrackte Rhythmen, die die Leute von der Tanzfläche vertrieben. Und dann das. Was war das denn? Standards, die man sofort wiedererkannte, einschmeichelnde, von Streichern getragene Arrangements, die eher nach Hollywood als nach jazzaffiner Musik klangen. Und mittendrin ein Solist, der bis dato zu den Wortführern des neuen Stils zählte, der den Bebop wie kaum ein anderer ausgeformt hatte und als Fackelträger kompromissloser Ernsthaftigkeit galt, Charlie Parker. Das musste für Aufregung, für Verunsicherung sorgen und Kontroversen auslösen. Die einen hielten diese Aufnahmen für einen interessanten Versuch, für eine aparte Affäre. Die anderen, vornehmlich die Jazz-Puristen, verdammten sie als Ausrutscher, mehr noch als Ausverkauf der künstlerischen Idee. Die mehr, der Impresario und Plattenproduzent Norman Granz, bei dem Charlie Parker seit 1948 unter Vertrag stand, habe den Altsaxophonisten aus kommerziellen Erwägungen dazu gedrängt, sich auf das Terrain mit Streichern zu bewegen. Die mehr lässt sich heute durch Recherchen entkräften. Es war Parker selbst, der den Wunsch an Granz herangetragen hat. Dieser reagierte anfangs zögerlich, erkannte dann aber bald das Potenzial einer solchen Kombination in künstlerischer Hinsicht, aber auch hinsichtlich der zu erhoffenden Verkaufszahlen, zumal sich der Jazz mit dem Bebop Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre merklich vom Mainstream der populären Musik entfernt hatte. Norman Granz versuchte entgegenzuhalten, indem er im Rahmen seiner Reihe Jazz at the Philharmonic neue Formate ausprobierte, indem er Parker mit Swing-Veteranen präsentierte, mit dem damals hochaktuellen afro-kubanischen Orchester von Machito und eben auch mit Streichern. Charlie Parker with Strings.
Thank you.
ging es Charlie Parker schon früh darum, die Sprache des Jazz zu erweitern, so wurde er Ende der 40er Jahre zunehmend von der Unruhe angetrieben, auch den Bezugsrahmen zu verändern und sein Spiel in neuen Kontexten aufleuchten zu lassen. Parker, tief verwurzelt in der Jazz-Tradition und im Blues, war zugleich ein Kenner der klassischen europäischen Musik und insbesondere auch der Musik der Moderne. Zu seinen Lieblingsplatten zählten Aufnahmen mit dem Geiger Jascha Heifetz. Er verehrte Debussy, Hindemith, Schönberg, Bartok und Stravinsky. Mehrfach nahm er Anlauf, Komposition zu studieren. Gerne wäre er zu diesem Zweck zu Nadia Boulanger nach Paris gegangen. Den Komponisten Edgar Varèse bettelte er förmlich darum, ihn zu unterrichten. Und den aus Deutschland emigrierten Stefan Wolpe bat er, ihm eine neutönende Komposition auf den Leib zu schreiben. Parkers Neigung zu Streichern war also alles andere als eine modische Attitüde und schwirrte bereits seit 1941 in seinem Kopf herum. Als ich mit den Stücken ins Studio ging, so ein überliefertes Zitat des Altsaxophonisten, sagten meine Freunde, oh, Bird wird kommerziell. Das war es aber überhaupt nicht. Ich suchte nach neuen Wegen, mich musikalisch auszudrücken, nach neuen Soundkombinationen. Klänge von der ersten Plattensession Charlie Parker with Strings vom 30. November 1949 in New York. Diese Aufnahmesitzung fand nicht völlig voraussetzungslos statt. Bereits zuvor hatte Charlie Parker den Solopart bei der Einspielung eines Stückes der durch Streichern erweiterten Big Band von Neil Hefti übernommen. In einigen Abhandlungen kann man lesen, Parker habe sein Solo nachträglich zu einer bereits bestehenden Aufnahme hinzugefügt. Der Jazz-Publizist Joe Goldberg berichtete hingegen, Charlie Parker und sein Quartett sowie Neil Hefti und dessen Orchestra hätten im Dezember 1947 gleichzeitig in verschiedenen Sälen der Carnegie Hall für Norman Granz aufgenommen. Parker hätte bei den Aufnahmen der Big Band vorbeigeschaut und sei von diesen dermaßen begeistert gewesen, dass er inständig darum bat, zu einem Stück, das in der Partitur gar keinen Solisten vorsah, ein Solo improvisieren zu dürfen. Diese Version erscheint insofern glaubwürdig, als sich der Konzertmeister Gene Orloff voller Bewunderung über Charlie Parker äußerte und dabei hervorhob, wie sich Parker in kürzester Zeit mit den raffinierten Arrangements vertraut machte, die Partitur verinnerlichte und dann aus dem Stand heraus genial improvisierte. Thank you. Repetition, so der Titel dieses Stückes, Charlie Parker mit dem Neil Hefti Orchestra 1947. Bei der ersten Aufnahmesession mit dem späteren Plattentitel Charlie Parker with Strings, die dann am 30. November 1949 stattfand, war einiges anders. Die Besetzung bestand aus drei Violinen, Viola, Cello, Harfe und Oboe bzw. English Horn, dazu Stan Freeman Piano, Ray Brown Kontrabass und Buddy Rich Schlagzeug. Parker spielte ausschließlich Standards und obwohl die aus renommierten Orchestern rekrutierten klassischen Musiker den Erwartungen standhielten, erwiesen sich die Arrangements von Jimmy Carroll als relativ einfallslos, angefüllt von Klischees und nahe am Kitsch. Dass es Charlie Parker trotzdem gelang, mit seinem Spiel zu einem schlüssigen und emotional beseelten Ausdruck zu finden, kann kaum anders als genial bezeichnet werden. Ohne jeden Zweifel beruht der besondere Reiz dieser Aufnahmen auch auf dem Kontrast zwischen belanglosem Säuseln im Background und markanter Aussage des Solisten. Für Parker war die Situation auch insofern ungewohnt, als er sich in einer musikalisch festgeschriebenen Umgebung zu beweisen hatte und außer durch die Rhythmusgruppe keinerlei Ansporn erfuhr, also alles aus sich selbst heraus entwickeln musste. Dabei gelangen ihm kleine Preziosen und das Meisterwerk Just Friends. Just Friends. Charlie Parker hielt die Aufnahme für seine beste. Und noch kurz vor seinem Tod sagte er dem behandelnden Arzt, dies sei das Stück, mit dem man ihn in Erinnerung behalten sollte. Dabei stand bei ihm sicher nicht im Vordergrund, was für die Rezeptionsgeschichte eine Rolle spielt, dass sich nämlich diese Einspielung von all seinen Platten am besten verkaufte. Charlie Parker with Strings brachte Parker einem großen Publikum nahe, auch einem Publikum, das sonst kaum Jazz gehört hätte. Parker führte das Projekt übrigens auch live, unter anderem in der New Yorker Carnegie Hall auf. Bereits die erste Platte mit den Aufnahmen von 1949 war so erfolgreich, dass im Juli 1950 eine zweite Aufnahmesession anberaumt wurde. Die Arrangements, diesmal von Joe Lipman, fielen etwas anspruchsvoller aus. Das Konzept, man darf durchaus sagen, das Muster blieb das gleiche. Parker zeigte sich begeistert von den klassischen Musikern, die ihrerseits sein Improvisationstalent bewunderten. Streicher bedeuteten insbesondere für die afroamerikanischen Musiker so etwas wie Anerkennung durch die Hochkultur. Ein Symbol für Respektabilität, selbst wenn sich, wie bei Charlie Parker and Strings, das Niveau der Kompositionen bzw. Arrangements weit unter den Standards der klassischen bzw. der neuen Musik bewegte. Billie Holiday, die als eine der ersten Jazzsängerinnen bereits 1944 Aufnahmen mit Streichern machte, soll beim Anblick des Ensembles so ergriffen gewesen sein, dass sie den Saal erst einmal verlassen musste, um sich sammeln zu können. Von Charlie Parker wird Ähnliches berichtet, doch Norman Granz hat es relativiert. In Wirklichkeit sei Parker ausgerissen, weil er mal wieder durch seine Drogensucht in Panik verfiel. Charlie Parker with Strings. Das ist sicher nur eine Facette im gemessen an seiner kurzen Lebensspanne außerordentlich opulenten Schaffen des Altsaxophonisten, eher eine Episode, die aber zugleich zentrale ästhetische und soziokulturelle Fragestellungen provoziert. Für Parker bedeuteten diese Aufnahmen sicher auch so etwas wie den Ausbruch aus dem Kreislauf der Clubs, aus dem Amüsierbetrieb, aus der Stigmatisierung, aus dem Leben als Underdog im schwarzen Ghetto. Dass er naiv daran ging, dass er dafür nicht oder noch nicht die ihm künstlerisch adäquaten Partner fand, bleibt bedauerlich. Umso bemerkenswerter, wie es ihm trotzdem gelang, Großartiges zu schaffen. Überdies bereitete er den Boden für weiterführende Unternehmungen dieser Art. Von Clifford Brown with Strings über Focus von Stan Getz bis zu Ornette Coleman's Skies of America mit dem London Symphony Orchestra. Die Weltkultur lebt vom Austausch und vom kulturellen Brückenschlag in alle Richtungen. Insofern halte ich es für voreilig, was Eckhard Joost angesichts der Aufnahmen Charlie Parker with Strings konstatierte. Joost sprach von der kulturellen Enteignung Afroamerikas durch die Deformation seiner künstlerischen Ausdrucksformen zum Zwecke einer leichteren Vermarktung innerhalb einer von weißen Wertvorstellungen bestimmten Welt. Das sollte mitgedacht werden, greift aber, glaube ich, so formuliert zu kurz. Enteignung ist ein Aspekt, ein anderer ist Aneignung, Ausweitung, Durchdringung, ganz im Sinne eines der berühmtesten Zitate von Charlie Parker. Musik ist deine Erfahrung, sind deine Gedanken, ist deine Weisheit. Wenn du es nicht lebst, kommt es nicht aus deinem Horn. Sie wollen dir weismachen, das Reich der Kunst sei von einer Grenze umgeben, aber, Menschenskind, die Kunst hat keine Grenze. Thank you.
ARD Radiofestival.